Trump verhandelt den Sieg Putins, nicht den Frieden. Ulrich Schmidt, diese Aussage stammt von Ihnen. Wieso schätzen Sie die aktuelle Lage in der Ukraine derart drastisch ein?
Wir sehen in der Ukraine, dass sich eigentlich nichts geändert hat an den zwei Grundvoraussetzungen. Die erste Grundvoraussetzung ist, dass Putin Krieg will und nicht Frieden. Und die zweite Grundvoraussetzung ist, dass Trump nicht bereit ist, wirklich schmerzhafte Maßnahmen gegen Russland einzusetzen. Und solange sich diese beiden Parameter nicht ändern, sind wir sehr weit entfernt von einem Frieden.
Sie hören MitwisserIn, den Podcast der Volkshochschule Zürich. Heute reden wir mit Ulrich Schmid. Ulrich Schmid ist Professor für Osteuropa-Studien an der Universität St. Gallen. Seine Forschungsschwerpunkte sind der Nationalismus in Osteuropa, die Kultur und Gesellschaft in der Ukraine sowie die Politik und die Medien in Russland. Mein Name ist Aurel Jörg, ich hoste diesen Podcast. Sie haben es angetönt, Herr Schmid. Trump will diese Garantien, diese Sicherheiten nicht geben. Was hat sich da verändert?
Es hat sich nicht viel verändert. Trump hat eigentlich von Anfang an gesagt, eben er könne diesen Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden, innerhalb von 100 Tagen, innerhalb von mehreren Monaten beenden. Und das Problem ist, dass Trump sich je länger, je mehr als Komplize von Putin entpuppt. Und eine der schlimmsten Aktionen, die Trump gemacht hat in letzter Zeit, war das Gipfeltreffen mit Putin in Alaska im August. Dort ist Trump Putin tatsächlich auf den Leim gekrochen und hat ihm ein Zugeständnis gemacht, aus dem er sich jetzt nur sehr schwer wieder befreien kann. Und dieses Zugeständnis war die Aussage, dass Trump gesagt hat, er stimme mit Putin überein, dass man nicht einen sofortigen Waffenstillstand anstrebe, sondern auf etwas, was Putin in Anführungszeichen einen langfristigen Frieden nennt, anstrebt. Und es gibt keinen Grund, keinen sofortigen Waffenstillstand zu fordern. Trump hätte die Möglichkeit, diesen sofortigen Waffenstillstand zu fordern und massive Maßnahmen gegen Russland zu verhängen. Und Trump tut das nicht und er macht auch keine Anstalten, es in Zukunft zu tun.
Den Druck so weit zu erhöhen, auf Russland sofort einzuwilligen, einen Waffenstillstand einzugehen.
Genau. Und unter den Bedingungen eines Waffenstillstandes einen Frieden auszuhandeln. Aber es ist auch klar, warum Putin keinen Waffenstillstand will. Ein Waffenstillstand würde ja auf das Einfrieren des Konflikts hinauslaufen. Und es ist ganz klar, dass Putins Kriegsziele viel größer sind. Putin will nicht nur die ukrainischen Territorien Russland einverleiben, sondern er will Russland als Großmacht an der Seite der USA etablieren. Und was wir jetzt auch sehen, was da zwischen Steve Witkoff und Kirill Dmitriev verhandelt wird, ist tatsächlich nichts weniger als eine neue Weltordnung, in der Russland und die USA gemeinsam ganz große Deals auch im Energiebereich und im Bereich von seltenen Erden anstellen wollen.
Auf Steve Witkoff möchte ich gerne später noch eingehen. Sie haben es gesagt, aktuell sehen wir die Situation, dass Russland jetzt in der Position ist, diesen Konflikt eben auf einen längerfristigen Frieden hin auszurichten, so wie es Putin formuliert. Was ist genau darunter zu verstehen? Sie haben es ja eigentlich diese Gegenüberstellung gemacht. Waffenstillstand mit Einführung der aktuellen Kämpfe versus den Plan von Putin, einen längerfristigen Frieden zu etablieren. Was ist genau der Unterschied? Auf was will Putin hinaus?
Wir kennen diesen Friedensplan in Anführungszeichen von Putin seit Sommer vergangenen Jahres. Sie erinnern sich an die Birkenstock-Konferenz und am Vorabend der Birkenstock-Konferenz, an der Russland ja nicht teilgenommen hat, hat Putin gewissermaßen eine Granate in die Mitte geworfen und hat im russischen Außenministerium seine Vorstellungen formuliert, wie eine russische Nachkriegsordnung aussehen würde. Und er hat dort gesagt, wir wollen eine internationale Anerkennung der Grenzen Russlands, der neuen Grenzen. Wir wollen einen Rückzug der ukrainischen Armee aus den 4 annektierten Gebieten. Wir wollen eine Aufhebung der Sanktionen und er will auch einen Regimewechsel in der Ukraine. Diese Punkte sind zu Recht zurückgewiesen worden vom Westen als eine faktische Kapitulationsforderung an die Adresse der Ukraine. Und wir haben ja jetzt in letzter Zeit auch diesen berühmten 28-Punkte-Plan gesehen, der ja geleakt worden ist. Und dieser 28-Punkte-Plan sieht im Wesentlichen genau das vor, was Putin bereits vor über einem Jahr formuliert hat.
Und der Unterschied zum westlichen Plan, der eigentlich nur noch wer verfolgt, die EU?
Ja, die EU kämpft ja damit, sich selber als einflussreicher Gesprächspartner einzubringen in die Debatte. Und jetzt gerade ist auch eine neue nationale Sicherheitsstrategie der USA veröffentlicht worden. Und dort kommt die EU als Einheit gar nicht vor, sondern es ist immer nur von Europa die Rede. Und das ist auch eine fatale Koinzidenz von Putins und Trumps Politik. Beide nehmen die Europäische Union gar nicht als Player wahr, sondern beide wollen die einzelnen europäischen Staaten auseinander dividieren. Beide sind interessiert an einem schwachen Europa, weil das natürlich ihnen freie Bahn gibt für ihre grandiosen Pläne.
Sind Trump und Putin das Resultat einer gleichen Entwicklung? Oder was sehen wir hier? Ist ja wirklich, das sagen wir, Ost-West war so lange der dominierende Antagonismus in der Weltpolitik und jetzt scheint es so, als ob wir eine Gleichzeitigkeit erleben, einen Gleichschritt fast schon.
Das sieht so aus. Also was man sicher festhalten kann, ist, dass Trump Putin insgeheim bewundert und der tiefste Grund für diese Bewunderung liegt darin, dass Trump eigentlich innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika eine solch unangefochtene Position haben möchte wie Putin in Russland. Keine lästigen Mediennachfragen, keine lästige politische Opposition. Wie es dazu gekommen ist, ist, glaube ich, in West und Ost unterschiedlich. Bei Trump muss man sagen, Trump ist nicht die Ursache für die miserable Situation, die wir heute haben, sondern Trump ist das Symptom. Ich glaube, wir haben eine defekte amerikanische Demokratie, in der sich die Gesellschaft polarisiert hat. Und Trump ist derjenige, der sehr genau eben eine gewisse Strömung in der amerikanischen Gesellschaft ausfindig gemacht hat und das in politisches Kapital umgewandelt hat. Putin hat seit einem Vierteljahrhundert jetzt ein ungeheures politisches Kapital aufgebaut als derjenige, der die chaotischen Zustände der 90er Jahre eben mit Staatsbankrott überwunden hat und eine sogenannte Vertikale der Macht in Russland etabliert hat. Das hat natürlich seinen Preis. Seit etwa 2011, 2012 sehen wir ein autoritäres Regime an der Macht in Russland, das sich jetzt seit dem russischen Überfall auf die Ukraine in ein offenes Polizeiregime verwandelt hat. Trump laviert immer noch in seiner Position gegenüber der Ukraine. Trump hat ein Problem. 3/4 seiner Wähler möchten die Ukraine unterstützen. Und Trumps Kuschelkurs mit Putin ist etwas, was bei seiner eigenen Wählerschaft nicht gut ankommt. Und wir haben es ja jetzt bei den Gouverneurswahlen gesehen, das war eine Ohrfeige für Trump. Und nächstes Jahr stehen ja die Midterm-Wahlen an in Amerika. Und wenn es dort zu einem Erdrutschsieg der Demokraten kommt, dann ist Trump tatsächlich in einer schwierigen Situation. Und in diesem Sinne muss Trump immer auch Rücksicht nehmen auf die öffentliche Stimmung in den USA, weil natürlich die Ukraine auch ein Grundnarrativ in den USA bedient. Nicht? Hier haben wir eine kleine Nation.
Der Freiheitskampf, oder meinen Sie, oder die Befreiung?
Genau. Also die Ukraine ist eine kleine Nation, die sich von einem großen Imperium lösen will. Und das ist natürlich genau die Grunderzählung auch in den USA, als man sich vor 200 Jahren gelöst hat vom britischen Imperium. Und für Putin ist die Ukraine eigentlich nichts anderes als Kleinrussland. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das, was wir jetzt als heißen Übernahmeversuch Russlands in der Ukraine sehen, dass dem etwas entspricht, was wir als kalten Übernahmeversuch in Weißrussland bezeichnen können.
Und Russland hat ja auch, bevor das in eine heiße Phase übergelaufen ist, in der Ukraine schon viel früher hat es ja Einfluss genommen in die Ukraine mit anderen Mitteln. Das ist ja nicht, also diese heiße Phase ist letztlich die letzte Station.
Das ist genau so. Wir haben das vor allem 2013, 14 im sogenannten Euromaidan gesehen, als der damalige Präsident Janukowitsch massiv unter Druck gesetzt wurde von Putin, dieses EU-Assoziierungsabkommen, das eigentlich unterschriftsreif war, nicht zu unterzeichnen. Und dann ist es ja zu diesen Massenprotesten gekommen, zur Annexion der Krim und zur russischen verdeckten Destabilisierung in der Ostukraine. Und eigentlich eben hatten die Russen schon damals damit gerechnet, dass sie einen Flächenbrand in der Ostukraine auslösen können. Es ist ihnen nur in Teilen der Gebiete Donetsk und Luhansk gelungen, aber eigentlich hatten sie auch Kharkiv und Dnipropetrovsk im Auge.
Und mit Flächenbrand meinen Sie eine totale politische Destabilisierung?
Genau, weil aus russischer Sicht die Ukrainer eigentlich eben zum großen allrussischen Volk gehören und die Ideologen im Kreml haben immer die Auffassung vertreten, dass man diesen Halbrussen in der Ukraine eigentlich nur mitteilen muss, dass sie eigentlich zu Russland gehören. Und man ist auch davon ausgegangen, dass das einem weit verbreiteten Wunsch entspricht. Und letztlich ist aber dieser Krieg natürlich ein kompletter Anachronismus, weil natürlich in der Ukraine, wie übrigens auch in der Schweiz, die Sprache nicht das entscheidende Merkmal für eine nationale Identifikation ist.
Wir sehen aktuell in Europa ähnliche Tendenzen. Sie haben vorhin die Beeinflussung erwähnt. Wir reden von einem hybriden Krieg bereits in Europa. Und trotzdem nehme ich an, wir sind weit weg von einer Situation wie in der Ukraine jetzt. Also ich meine logischerweise, es wird kein warmer Krieg geführt in Europa, aber eben bereits schon teilweise einen kalten Krieg.
Ich weiß nicht, ob man die Metapher des Kalten Kriegs bemühen sollte, denn der Kalte Krieg bezieht sich ja auf die Nachkriegssituation im 20. Jahrhundert, als es tatsächlich diesen Systemgegensatz gibt. Diesen Systemgegensatz haben wir nicht. Also es ist so, dass auch Putins Regierung sich offen zum Kapitalismus bekennt. Das ist übrigens etwas, was nichts Neues ist. Putin hat schon vor seinem Amtsantritt als Ministerpräsident 1999 einen programmatischen Artikel verfasst, in dem er den Sowjetkommunismus als Sackgasse bezeichnet hat. Was ihm an der Sowjetunion imponiert hat, war das Sowjetimperium.
Die Größe, oder? Die schlichte Größe.
Genau, und die schiere Macht. Und Putin hat ja auch 2021 in einem Artikel für eine amerikanische Zeitschrift offen gesagt, Russland stehe ein für eine Weltordnung, in der die Supermächte alle Fragen von globaler Bedeutung untereinander ausmachen. Und kleine Länder wie die Ukraine haben dort nichts zu sagen. Und in Europa, würde ich sagen, ist es heute so. Natürlich gibt es starke Strömungen, populistische Strömungen in vielen Ländern, in denen es nicht mehr darum geht, Kompromisse auszuhandeln, sondern es gibt politische Kräfte, die wie Trump oder Putin behaupten, wir sind im Besitz der Wahrheit. Und diese Wahrheit kann nur eine sein. Und wir Schweizer Republikaner gehen ja davon aus, nicht, dass eine Gesellschaft immer wieder Positionen aushandeln muss und das, was politisch geschieht, muss von allen mitgetragen werden. Und was wir jetzt in Russland und in den USA und manchmal auch in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Ungarn oder der Slowakei sehen, ist etwas ganz anderes, wo man sagt, nicht, also wir wissen, was das Beste für dieses Land ist und wer nicht mit uns ist, ist unser Feind.
Das ist letztlich die Umschreibung einer autoritären Bewegung letztlich, ja.
So ist es und eben jemand, der im Moment eine Renaissance erlebt in Europa, ist Carl Schmitt, der oft als Nazi-Kronjurist bezeichnet wird. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA lesen, dann ist das 1:1 von Carl Schmitt abgeschrieben. Dort geht es jetzt auch, und Sie finden das bis in einzelne Formulierungen hinein, geht es um eine Großmachtpolitik mit einem Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Und das ist auch der ideologische Hintergrund dieses neuen Rapprochement zwischen Russland auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite. Die ziehen jetzt gewissermaßen eine Linie ihrer Einflusssphären, nicht? Und innerhalb dieser Einflusssphären können diese beiden Mächte tun und lassen, was sie wollen. Und eben, ich möchte hier nur einen skandalösen Satz zitieren, den Trump noch im Wahlkampf 2024 geäußert hat. Damals hat er gesagt, nicht, also die westlichen NATO-Mitgliedsländer, die nicht damals 2% ihres BIP ausgeben für die Verteidigung, mit denen kann Russland the hell machen, also was Russland will, und inklusive natürlich militärischer Angriff.
Ich habe vorhin den Begriff Kalten Krieg erwähnt im Sinne von eben die hybride Kriegsführung, die wir auch in Europa sehen. Also wir sehen Drohnen, die Dänemark befliegen, die aber noch nicht in einen wahren Krieg übergegangen sind, sozusagen eine offene Auseinandersetzung. Was genau passiert da? Ist Russland bereits daran, Europa zu destabilisieren?
Ja, das ist etwas, was wir schon lange beobachten, also auch vor dem offenen Überfall 2022. Das ist diese Nadelstichpolitik. Wir haben schon seit geraumer Zeit viele See- und Luftraumverletzungen durch Russland, Flugzeuge und Schiffe mit ausgeschaltetem Transponder. Und hier geht es natürlich einerseits um eine Verunsicherung der westlichen Staaten und andererseits geht es auch darum, die berühmte Artikel 5 Garantie der NATO-Staaten auszutesten. Wenn Sie Artikel 5 im Wortlaut lesen.
Ich meine die Beistandspflicht.
Genau, der NATO. Wenn Sie Artikel 5 im Wortlaut lesen, dann steht dort nicht, also wenn die Allianz angegriffen wird von außen, dann ist das automatisch eine Kriegserklärung der gesamten Allianz an diesen Feind, sondern dann steht dort wörtlich, dann untersuchen die einzelnen NATO-Mitglieder die Situation und ergreifen die Maßnahmen, die sie für nötig halten. Das kann natürlich alles und nichts bedeuten. Und diese Nadelstiche haben jetzt in der aktuellen Kriegssituation auch einen ganz klar taktischen Sinn für Russland. Durch die Verunsicherung der westlichen NATO-Staaten werden politische Stimmen in diesen NATO-Staaten laut, die sagen, wir können nicht mehr die Ukraine unterstützen, sondern wir müssen unsere eigene Verteidigungsfähigkeit sichern. Und das ist natürlich dann ein strategischer Vorteil für Russland auf dem ukrainischen Schlachtfeld.
Also im Sinne von fast schon Teile und Herrsche, oder also die einzelnen Interessen der europäischen Staaten auseinanderzunehmen, die Dissonanz zu stärken und so eigentlich dann eher zum Ziel zu kommen.
Genau, und im Fall von Polen haben wir das schon 1:1 gesehen. Polen hat aufgehört, direkte Militärhilfe an die Ukraine zu leisten, genau mit dem Argument, wir müssen uns jetzt selber schützen, und das ist nicht zuletzt eben eine Folge dieser direkten Drohnenangriffe auf Polen.
Ich möchte gegen Ende des Gesprächs noch auf, Sie haben es erwähnt, Steve Witkoff eingehen, ganz kurz. Was ist das für eine Figur? Wofür steht dieser Mensch? Also Steve Witkoff, der ja eigentlich Unterhändler ist, eine Art der Trump-Regierung und den Frieden, oder eben nicht den Frieden, oder wie soll ich sagen, eine Einigung zwischen der Ukraine und Russland für die USA erzielen soll.
Auch das ist ein prekärer Ausdruck der chaotischen und dilettantischen Außenpolitik der Trump-Administration. Er schickt ja Friends and Family nach Moskau. Sein Schwiegersohn und eben Steve Witkoff. Steve Witkoff hat ein skandalöses Interview gegeben Anfang 2025 bei Tucker Carlson.
Also bei Fox News?
Nein, nicht bei Fox News. Tucker Carlson ist ja nicht mehr bei Fox News, sondern...
Also war er damals nicht mehr bei Fox News.
Er war nicht mehr bei Fox News, ja. Sondern er hat seinen eigenen YouTube-Kanal, auf dem er auch Millionen von Followers hat. Aber Tucker Carlson ist natürlich eben dieser ehemalige Moderator, ultrakonservative Moderator bei Fox News gewesen. Und dort ist Steve Witkoff aufgetreten und hat zusammen mit Tucker Carlson darüber spekuliert, wie toll es doch in der Zukunft wäre, wenn die USA und Russland gemeinsam die Rohstoff- und Energieversorgung der gesamten westlichen Welt in die Hände nehmen würden. Und das jagt uns natürlich einen Schauder den Rücken herunter. Und das Problem ist, mit Steve Witkoff in diesem Interview mit Tucker Carlson konnte er nicht einmal die Namen der vier ukrainischen Gebiete, die umstritten sind, heruntersagen. Und Steve Witkoff betrachtet diesen Krieg in der Ukraine gewissermaßen als einen Konflikt um einen Baugrund. Und als Immobilienhai hat er das Gefühl nicht, also man könne da einfach hin und her schieben, was an kritischer Masse vorhanden ist, und er sieht gar nicht eben, welche politischen Implikationen dabei auch auf dem Spiel stehen. Ich habe kürzlich auf dem Index von Freedom House nachgeschaut, was zu
unterst... Dieser Index steht für was?
Der Index ist eine Rangliste der Freiheit verschiedener Gebiete auf der ganzen Welt. Und ganz oben stehen immer die skandinavischen Länder in Europa. Und dann sind eben alle Staaten der Welt aufgelistet. Ziemlich weit unten kommt Russland. Und das absolute Schlusslicht in diesem Freiheitsindex sind die russisch besetzten Gebiete in der Ukraine. Es gibt also, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, keine unfreieren Gebiete auf dieser Welt, inklusive Nordkorea, als die russisch besetzten Gebiete in der Ukraine. Und man muss sich auch immer vorstellen, nicht? Also, was passiert mit den Menschen in diesen russisch besetzten Gebieten in der Ukraine?
Das wäre eigentlich meine Anschlussfrage. Was ist die Zukunft der Ukraine? Das ist ja auch der Inhalt Ihrer Vorlesung. Was kann dieses Land machen? Wohin geht die Reise? Was stellen Sie sich vor?
Es gibt verschiedene Szenarien. Ein Szenario, das aber eben wegen Russlands Kriegsbereitschaft im Moment eher unwahrscheinlich ist, ist ein Korea-Szenario, dass es also zu einem Einfrieren des Konflikts kommt. Ein anderes Szenario, das Verhalten positiv ist, könnte man als ein BRD/DDR Szenario bezeichnen, nicht? Also wir sind ja alle ungeduldig. Wir wollen Waffenstillstand sofort und Frieden in wenigen Monaten. Im Falle der deutschen Teilung hat das über 45 Jahre gedauert. Und möglicherweise eben müssen wir auch Jahrzehnte warten, bis es zu einer einigermaßen befriedigenden Lösung für die Ukraine kommt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die unbesetzten und noch freien Teile der Ukraine nach Maßgabe unserer Kräfte unterstützen und schauen, dass es dort tatsächlich zu einer Stärkung der Zivilgesellschaft kommt, dass dieser Rumpfstaat sich modernisieren kann. Und es wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit leider so sein, dass ein erheblicher Teil der Ost- und Südukraine unter russischer Kontrolle bleiben wird und ebenso unfrei sein wird wie Russland selber.
Oder noch unfreier, wie Sie es geschildert haben.
So ist es. Und weil, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Russland hat der Ukraine nicht den Krieg erklärt, sondern Putin hält nach wie vor sein Normalitätsversprechen aufrecht. Es wird aber je länger, je schwieriger. Putin hat jetzt gerade die Mehrwertsteuer in Russland erhöht auf 22%. Und
also um die Kriegskosten zu finanzieren.
Genau, und das andere Problem, das auch unlösbar ist, solange der Krieg andauert, ist die hohe Inflationsrate, nicht? Jede Inflation ist de facto eine Steuer. Die hohe Inflationsrate in Russland wirkt wie eine große Kriegssteuer und dann haben sie natürlich auch einen enorm hohen Leitzins, der Investitionen verunmöglicht und auch die Hypothekarzinsen in astronomische Höhen treibt. Und das ist auch etwas, was natürlich die westlichen Verhandlungspartner im Auge behalten müssen. Das Zeitfenster auch für Putin schließt sich. Und eben wenn es jetzt zu einem sehr russlandfreundlichen Deal kommt, nicht, dann hat man möglicherweise Putin ein großes Geschenk gemacht, das er in einem Jahr oder vielleicht auch zwei Jahren gar nicht mehr hätte durchsetzen können.
Ganz zum Schluss, was dürfen die ZuhörerInnen von Ihrer Vorlesung erwarten?
Ich werde über die Ukraine sprechen. Ich werde nicht über Rückzüge und militärische Erfolge auf dem Schlachtfeld sprechen, sondern ich versuche den Zuhörern deutlich zu machen, was in der Ukraine passiert, wie die Ukraine als Staat und Gesellschaft funktioniert und ich versuche auch etwas zu korrigieren, was lange Zeit die westliche Sicht auf die Ukraine dominiert hat. Nämlich die Tatsache, dass man die Ukraine in ihrer Eigenstaatlichkeit und als eigenständige Kulturnation gar nicht richtig wahrgenommen hat. Es gibt jetzt gerade ein neues Buch des Münchner Osteuropa-Historikers Martin Schulze-Wessel, Die übersehene Nation, und ich möchte genau den Blick auf diese übersehene Nation richten.
Die Ringvorlesung Russland, Donald Trump und die Sicherheit Europas startet am 5. Januar. Wie immer finden Sie alle Informationen zur Ringvorlesung der Volkshochschule Zürich in den Shownotes.